Wir sind gerade mitten in einer Predigtserie, in der wir uns anschauen, was Jesus über sich selbst gesagt hat. Also wenn wir uns fragen, wie ist eigentlich der Gott, den die Bibel beschreibt und der Gott, an den wir glauben? Es gibt so viele Menschen, die alle möglichen Meinungen über Gott haben können, die wir hören können in unserem Umfeld oder vielleicht im Laufe von unserem Leben schon gehört haben. Wenn wir uns fragen, was ist denn jetzt das Wirkliche, was ist die Wahrheit, wie Gott ist? Wie ist der Gott, an den ich glaube? Dann können wir uns anschauen, was Jesus über sich selbst gesagt hat. Wir haben uns schon einige Sachen davon angeschaut. Und heute wird uns die Aussage beschäftigen, dass keine der sieben Ich-Bin-Worte, aber auch eine sehr zentrale Aussage von dem, was Jesus über sich selbst gesagt hat, nämlich, dass er König ist. Es gibt so Filme oder Serien, ich weiß nicht, ob du so ein Film- oder Seriengucker bist, auf jeden Fall gibt es so Geschichten, in denen es darum geht, dass Menschen oder ein ganzes Volk unterdrückt ist von irgendwelchen anderen und die leiden. Und dann gibt es so eine Überlieferung oder eine Verheißung, dass der Auserwählte kommen wird, der die Menschen und das Volk befreien wird, der die bösen Unterdrücker besiegen wird und sie in Freiheit führen wird. Und die Menschen oder dieses Volk, die können aber sich selber nicht aus diesem Leid irgendwie rausholen, die können sich nicht selber retten und die warten sehnsüchtig darauf, dass sich diese Überlieferung oder diese Verheißung erfüllt. Und dann gibt es irgendwann in dieser Geschichte diesen Moment, in dem der Auserwählte plötzlich auftaucht und anfängt, Dinge zu sagen und zu tun. Und in dem Moment, wo er auftaucht, fangen sich plötzlich Dinge an zu verändern. Das, was er sagt und was er tut, fängt an, Dinge in Gang zu bringen, Menschen zu bewegen und zu verändern. Aber wenn wir in dem Moment anfangen würden, den Film zu schauen, wo der Auserwählte plötzlich auftaucht und den ganzen Teil davor weglassen würden, würden wir gar nicht verstehen, warum da plötzlich so eine Person auftaucht und was das, was sie sagt und macht, überhaupt für einen Sinn hat. Um zu verstehen, warum das nötig ist, dass dieser Auserwählte plötzlich da ist und was das für einen Sinn hat, was er sagt und was er macht, müssen wir den vorherigen Teil auch gucken, um das verstehen zu können. Wenn wir im Neuen Testament lesen, nächste Woche feiern wir Ostern, da feiern wir, dass Jesus, dass Gott selber, der geboren wurde als Mensch auf dieser Erde, dass er am Kreuz für uns gestorben und wieder auferstanden ist, um uns zu retten. Wir reden davon, dass Jesus der verheißene Retter ist, auf den die Menschheit gewartet hat. Aber um zu verstehen, was das für eine Aussage ist und warum das so einen Unterschied macht, was ist Jesus für eine Person, dass er so einen Unterschied machen kann in dieser Welt und in deinem und in meinem Leben? Um das zu verstehen, hilft es, wenn wir uns den ganzen vorherigen Teil von der Geschichte auch anschauen. Und ich will heute mit euch am Anfang einen kurzen Crashkurs einmal durchs Alte Testament machen. Wir machen eine Schnelldurchreise und ich will euch mal versuchen, dass wir die Linie aufzeigen, was die Geschichte ist, wieso es Jesus als den versprochenen Retter, und die Bibel sagt auch als den versprochenen neuen König, gebraucht hat. Okay, seid ihr bereit? Schnallt euch gut an, es wird nämlich schnell. Am Anfang redet die Bibel davon, dass Gott Schöpfer ist, der die ganze Welt geschaffen hat. Er ist Schöpfer und Herrscher über allem. Es gibt nichts, worüber er nicht herrscht. Und er hat die Menschen geschaffen. Und er lässt die Menschen an seiner Herrschaft teilhaben. Also er lässt sie mitherrschen und er schafft einen Rahmen innerhalb von denen, die Menschen mitgestalten, mitentscheiden und mitherrschen können. Aber wenn wir dann die Geschichte weiterlesen, lesen wir davon, dass die Menschen den Rahmen, den Gott geschaffen hat, dass sie den als nicht gut genug halten, dass sie mehr Macht haben wollen und dass sie den Herrschaftsplatz von Gott einnehmen wollen. Sie vertrauen Gott nicht und halten sich nicht an seinen Rahmen. Und letztendlich ist die Folge davon, dass sie nicht mehr in Gottes Rahmen leben können, weil sie es ja selber sich auch dagegen entschieden haben. Sie müssen raus aus dem Paradies und Gott zieht sich mehr oder weniger aus dem Bereich von dem Menschen raus. Also Gott gibt den, sagt nicht den Menschen, okay, ich zwinge euch jetzt dazu, dass ihr euch trotzdem an meinen Rahmen halten müsst und darin leben müsst, sondern er sagt, ich habe euch einen freien Willen gegeben und ich gebe euch einen Machtbereich, einen Rahmen, innerhalb von denen ihr euren freien Willen leben dürft und ich zwinge euch meinen Willen nicht auf. Und dann lesen wir weiter das schon mit den ersten Menschen, dass der Rahmen, wo sie die Möglichkeit haben, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen, dass sie schlechte Entscheidungen treffen und dass es Leid und Zerstörung bringt für einzelne Menschen, aber auch in der ganzen Schöpfung. Dass sie getrieben sind von Egoismus, von der Gier nach mehr, dass einzelne Menschen Macht an sich reißen und andere unterdrücken. Und dann lesen wir davon, dass Gott aber nicht die Menschen alleine lässt da, sondern dass sein Herz so sehr für die Menschen brennt, dass er zu den Menschen hingeht und sie einlädt, zu seiner Herrschaft, unter seine Herrschaft zurückzukommen. Er sagt, er erwählt Abraham und letztendlich das ganze Volk Israel und schließt mit ihnen einen Bund. Das heißt, er gibt ihnen einen Rahmen, die 10 Gebote, und lädt sie ein, innerhalb von diesem Rahmen, an dem sie sich halten sollen, unter seiner Herrschaft wieder neu zu leben. Aber wir lesen dann weiter, dass direkt nachdem dieser Bund geschlossen wurde und Gott diese Verheißung gegeben hat, die Menschen überhaupt nicht fähig und nicht würdig sind, unter Gottes Herrschaft zu leben und sich an seinen Rahmen zu halten. Ständig scheitern sie und wir lesen dann davon, dass sie Opfer bringen müssen, also dass sie Tiere vor Gott opfern müssen, als Symbol dafür, dass sie selber nicht fähig und nicht würdig sind, Teilhaber von Gottes Herrschaft zu sein. Dass ein Preis bezahlt werden muss, als Symbol dafür, dass sie selber die Forderung eigentlich nicht erfüllen können. Und dann kommt es dazu, dass Könige eingesetzt werden über dem Volk von Israel und dass sie die Aufgabe und die Rolle haben, Gottes Willen innerhalb von dem Volk wiederzuspiegeln und Gottes Volk nach seinen Rahmenbedingungen zu führen. Also sie sollen Gottes Willen und Gottes Rahmenbedingungen vertreten und sein Volk innerhalb von diesen Rahmenbedingungen führen. Aber direkt der erste König, König Saul, und der zweite König, König David, versagen beide. Und sie tun beide Dinge, die nicht nach Gottes Willen sind und die nicht Gottes Willen vertreten. Und König David, wenn wir seine Geschichte lesen, lesen wir davon, dass er das anerkennt und dass er eine Aussage macht und erkennt, dass kein Mensch auf dieser Welt würdig und fähig ist, König zu sein und Gottes Herrschaftsreich auf dieser Erde zu vertreten und zu führen. Und dass es für die Menschen keine Hoffnung gibt, aus diesem schlechten Zustand wieder rauszukommen, weil egal wie sehr die Menschen es versuchen, sind sie nicht würdig und fähig, Teilhaber von Gottes Herrschaftsreich zu sein. Es wird sogar noch schlimmer, dass die Menschen anderen Mächten und anderen Götzen, also Dingen, die sie an den Platz stellen, an dem eigentlich Gott stehen sollte, dass sie dem Raum geben und dass diese Dinge anfangen, ihr Leben und ihr Verhalten zu beherrschen. Das ist sowohl innerhalb von dem Leben gemeint, also wenn sie dem Stolz in ihrem Herzen, wenn sie dem Raum geben, wenn sie anderen Stimmen in ihrem Leben die Sachen sagen, von denen sie eigentlich wissen, die sind nicht gut, wenn sie dem Raum geben, dass es anfängt, ihr Verhalten zu bestimmen und sie zu schlechten Entscheidungen zu führen, die nicht nach Gottes Willen sind. Aber es ist auch in der Form, dass die, also alle Könige, die nach David kommen, dass keiner von denen fähig und würdig ist, wirklich diesen Platz als König einzunehmen, sie alle versagen und das Volk sogar so sehr ins Verderben führen, dass die Babylonier, also ein anderes Volk, kommt, das Volk Israel angreift, besiegt und verschleppt. Dann ist ein Teil von dem Volk ist in Babylon in Gefangenschaft, ein kleiner Überrest ist in Jerusalem zurückgeblieben und es gibt keinen König mehr. Und Gott hatte David aber versprochen, dass seine Königslinie, auch wenn David versagt, auch wenn die Könige versagt haben, dass er die Königslinie nicht aufgeben wird, sondern dass ein König kommen wird, der Gottes Königsherrschaft und Gottes Herrschaftsreich vertreten und wieder neu auf diese Erde bringen wird. Aber alle Könige haben versagt. Das Volk wurde besiegt und verschleppt und es gab keine weiteren Könige mehr. Und in dieser Zeit gab es aber Propheten, die an diese Verheißung erinnert haben, dass ein neuer König kommen soll. Es gibt da den Propheten Jeremia, der hat zum Beispiel gesagt, denn es kommt der Tag, spricht der Herr, da will ich einen Nachkommen Davids zum König ernennen. Er wird mit großer Weisheit und regieren und für Recht und Gerechtigkeit im Land sorgen. Und viele andere Propheten, die haben ähnliche Aussagen gemacht und gesagt, dass ein König kommen wird, der diesen Platz als König einnehmen wird, der würdig und fähig sein wird und sich nach Gottes Willen, in Gottes Willen und in Gottes Namen handeln und regieren wird. Aber selbst dann, als das Volk Israel aus der Gefangenschaft von Babylon raus kann und sie wieder zurück nach Jerusalem können, ist es so, dass es immer noch keinen neuen König gibt. Und es sieht so aus, als ob diese Verheißung, die die Propheten gemacht haben und die David gemacht haben, dass sie nicht erfüllt werden kann, weil kein König da ist, der diesen Platz einnehmen könnte. Wenn wir diese Geschichte lesen, die im Alten Testament aufgezeigt wird, dann ist es eine Geschichte, die sowohl für uns als Menschheit gilt, aber die sich auch in deinem und in meinem einzelnen Leben widerspiegeln kann. Wir glauben daran, dass Gott Schöpfer ist, dass er dich und dass er mich erschaffen hat und dass er uns mitherrschen und mitgestalten lässt. Gott hat dir in deinem Alltag, da wo du bist, hat er dir in deinem Leben Bereiche gegeben, in denen du Verantwortung hast, in denen du herrschen kannst, also in denen du die Möglichkeiten hast, Entscheidungen zu treffen und zu gestalten. Das ist, zum einen haben wir Verantwortung über uns selbst, über unsere eigene Seele, unseren Körper, über unseren Geist. Wir haben Verantwortung über Familie, die wir vielleicht haben. Wir haben Verantwortung über unsere Beziehungen, über unsere Freundschaften. Wir haben Verantwortung in dem Beruf, in dem wir haben, in unserer Gesellschaft. Wir haben Verantwortung in der Schöpfung, in der Natur, die Gott uns anvertraut hat. Und wir haben sogar Verantwortungsbereich in der Kirche, bei der wir teil sein dürfen und wir mit drin sind. Aber oft erleben wir, dass da, wo wir Verantwortungsbereich haben, dass wir falsche Entscheidungen treffen, die zu schlechten Folgen führen. Und dass da, wo wir eigentlich Gott widerspiegeln sollen, wo wir Gottes Willen widerspiegeln sollen, dass es andere Dinge gibt in unserem Leben, die so sehr Raum einnehmen in unserem Alltag und so sehr beeinflussen, wie wir uns verhalten und wie wir uns entscheiden, dass wir schlechte Entscheidungen treffen und sie Leid und Zerstörung bringen. Gott lädt uns zwar ein, Teil von seiner Herrschaft zu sein und innerhalb von seinen Rahmenbedingungen zu leben, aber wir erleben immer wieder selber, dass wir nicht fähig und nicht würdig sind, innerhalb von diesen Rahmenbedingungen zu leben. Weil wir Dinge tun, die dem nicht entsprechen, weil da andere Dinge sind, die uns beeinflussen und von deren Herrschaft und von deren Macht wir ergriffen sind, da wo eigentlich Gott drüber sein sollte. Und genauso wie das Volk Israel das angefangen hat, andere Dinge an die erste Stelle zu setzen, wo es angefangen hat, Dingen Raum zu geben in ihrem Leben, materiellen Dingen, das können aber auch bestimmte Dinge sein, Ziele sein in meinem Herzen, die ich mir selber gesetzt habe, wo ich eigentlich weiß, dass sie nicht gut sind und dass sie nicht nach Gottes Plan sind. Das können Süchte sein, denen ich Raum gebe. Das kann klein anfangen und immer mehr Macht in unserem Leben, in unserem Verhalten und in unserem Alltag ergreifen. Aber die Bibel hat verheißen, das Alte Testament, die Propheten haben verheißen, dass ein neuer König kommen wird, der retten und befreien wird. Der aus dieser Situation, wo selber Dinge in unserem Leben sind, die uns bestimmen und die uns beherrschen, dass es jemanden gibt, der uns davon befreien kann, der Freiheit schenken kann. Wir wollen mal ins Neue Testament springen. Also zur Zeit vom Alten Testament beim Volk Israel haben die darauf gewartet, dass der versprochene König kommt. Aber jahrelang war kein König da. Und zur Zeit vom Neuen Testament war es so, dass das Volk Israel, also die Nachkommen davon, die Juden, die haben unter der Herrschaft der Römer gelebt. Die Römer hatten die Herrschaft und wurden von denen unterdrückt. Und es war alles andere als in Freiheit oder unter Gottes Herrschaft zu leben. Und dann wird Jesus geboren. Und Jesus fängt an zu wirken und fängt an davon zu erzählen, dass jetzt das Reich Gottes angebrochen ist. Dass es jetzt hier ist und dass es anfängt, sich auszubreiten. Und es gibt Verheißungen im Alten Testament, die davon reden, was alles passieren wird, wenn dieser neue König kommt. Da steht zum Beispiel in Jesaja 61 steht davon, dass der neue König die gute Botschaft verkünden wird. Er wird gebrochene Herzen heilen, Freisetzung schenken und Trauernde trösten. In einer anderen Stelle sagt er, der neue König wird Blinde, Taube, Lahme und Stumme heilen. Und all das, was verheißen ist im Alten Testament, fängt plötzlich an, sich in Jesus zu erfüllen. Und Jesus erzählt nicht nur davon, dass das Königreich von Gott, dass das Herrschaftsreich von Gott angebrochen hat hier auf der Erde, sondern er verkörpert es auch, indem sich diese Verheißung anfangen zu erfüllen. Und Menschen fangen an, Jesus zu glauben und ihm zu glauben, dass er der versprochene Retter ist, auf den sie die ganze Zeit gewartet haben, dass er der verheißene König ist, von dem das ganze Alte Testament redet. Es gibt aber auch noch andere Menschengruppen zu der Zeit. Das sind religiöse Leiter, die auch Nachkommen vom Volk Israel waren und die die Vorstellung davon hatten, dass der Messias, der König, der Retter, der kommen soll, dass der nur für die Guten und Gerechten kommen wird. Und sie haben versucht, sich an die Rahmenbedingungen von Gott zu halten und sie bestmöglich zu erfüllen, damit, wenn der neue König kommt und das Königreich anbricht, sie den besten Platz in diesem Königreich bekommen werden. Und der König sagen wird, ich bin stolz auf dich, du hast dich gut an meine Rahmenbedingungen gehalten. Aber Jesus gibt sich ab mit denjenigen, die falsche Dinge in ihrem Leben tun, die es nicht geschafft haben, sich an Gottes Willen zu halten. Er gibt sich ab mit denen, die krank sind, mit den Versagern und den Außenseitern. Und die religiösen Leute, die können es nicht verstehen, dass Jesus sich mit denen abgibt und fühlen sich in ihrer eigenen Autorität hinterfragt, weil sie eine andere Vorstellung davon hatten, wie der König sein wird. Und sie können nicht glauben, dass Jesus der versprochene und verheißene König ist. Und deswegen wollen sie ihn beseitigen. Dann gibt es zu der Zeit noch die Römer. Die Römer haben Angst, dass sich die Verheißung, an die Juden glauben, dass sie tatsächlich wahr sein und sich erfüllen könnte, weil wenn ein neuer König kommt mit einem neuen Königreich, dann ist ihre Macht als Römer und ihre Herrschaftsreich als Römer bedroht. Ich will mit euch noch in eine Geschichte reinschauen. Nächste Woche feiern wir ja Ostern. Und diese Geschichte passiert, nachdem Jesus gefangen genommen wurde. Die religiösen Leiter, die haben dafür gesorgt, dass Jesus gefangen genommen wird und wollen es jetzt schaffen, dass er umgebracht werden soll, weil sie ihn beseitigen wollen. Und dann bringen sie ihn vor den Hohen Rat. Die religiösen Leiter mit der höchsten Autorität. Und in dieser Geschichte fragt der hohe Priester, also einer der höchsten religiösen Leiter, fragt Jesus, bist du der Christus, der Sohn Gottes, des Hochgelobten? Jesus antwortete, ich bin es. Ihr werdet den Menschensohn zur Rechten Gottes des Allmächtigen sitzen und auf den Wolken des Himmels wiederkommen sehen. Also Jesus sagt, dass er derjenige ist, von dem die Verheißungen sprechen, dass ihm die Macht gehört und er stellt sich auf eine Ebene mit Gott, der Herrscher über alles und der König aller Könige ist. Und Jesus sagt, ich bin das. Und die religiösen Leiter, die halten das für eine Gotteslästerung, dass er sich auf eine Ebene mit Gott stellt und deswegen wollen sie ihn töten. Aber die dürfen das nicht ohne die Erlaubnis von den Römern tun. Und deswegen gehen sie zu Pilatus, das war der römische Herrscher damals von dem Gebiet. Aber eigentlich hatten sie nichts in der Hand, hatten sie keinen Grund in der Hand, warum die Römer Jesus ein Todesurteil geben sollten. Wenn wir die Geschichte lesen in Johannes 18, da spricht Pilatus zu ihnen, was habt ihr gegen diesen Mann vorzubringen? Die religiösen Leiter sagen, wir würden ihn dir nicht vorführen, wenn er kein Verbrecher wäre. Also eigentlich haben sie nichts in der Hand, was ein Todesurteil gerechtfertigen würde. Pilatus sagt, dann führt ihn ab und verurteilt ihn nach euren eigenen Gesetzen. Also er sagt, sie sollen es selber klären und dann sagen sie, unser Gesetz erlaubt es uns nicht, jemanden hinzurichten. Damit erfüllte sich die Voraussage von Jesus über die Art, wie er sterben würde. Wenn die Juden damals jemanden ohne Erlaubnis von den Römern heimlich umgebracht haben, dann war das in der Regel durch die Art der Steinigung. Aber dadurch, dass sie es nicht ohne die Erlaubnis von den Römern machen konnte, war die einzige Möglichkeit von Art, wie Jesus sterben konnte, die Kreuzigung, weil es die römische Art des Todesurteils war. Die Geschichte geht dann so weiter, dass sie versuchen, einen anderen Grund vorzubringen und dass sie Pilatus sagen, dass Jesus ein Mann ist, der ihr Volk verführt und es auffordert, dem Kaiser keine Steuern zu zahlen und er behauptet von sich selber, der Christus, ein König zu sein. Also sie versuchen Jesus als gefährlichen Revolutionär darzustellen, der eine Bedrohung für die Macht der Römer ist und es dann ein Grund ist für die Römer, Jesus zu beseitigen. Und dann steht da in Johannes 18, 33, dass Pilatus zu Jesus sagt, bist du der König der Juden? Also Pilatus schaut sich Jesus an und er hat zu seiner Zeit schon viele Menschen erlebt, die wilde Revolutionäre waren und von sich selber behauptet haben, der König der Juden zu sein. Und Pilatus sieht Jesus und wahrscheinlich dachte er sich, dass Jesus nicht so aussieht und sich nicht so verhält wie all diese vorherigen Leute, die von sich behauptet haben, lauthals, dass sie König der Juden sind. Sondern der Jesus, der vor ihm stand, war alles andere als laut und wild oder aggressiv. Und Jesus sagt dann zu ihm, also als er ihn fragt, bist du der König der Juden, sagt er, bist du selbst auf diese Frage gekommen oder haben andere dir von mir erzählt? Also Pilatus hat die Frage eigentlich nur gestellt im Namen von den religiösen Leitern. Er hatte selber nicht wirklich ein Interesse oder einen Grund, um diese Frage zu stellen. Pilatus sagt dann, bin ich etwa ein Jude? Dein eigenes Volk und ihre obersten Priester haben dich hergebracht. Warum? Was hast du getan? Also Pilatus versucht rauszufinden, wenn diese religiösen Leiter ihn umbringen wollen, dann muss es einen Grund für eine Todesanklage geben. Und Pilatus will rausfinden, ob es da tatsächlich was Falsches gibt, was Jesus getan hat. Und Jesus antwortet dann, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, hätten meine Diener für mich gekämpft, als ich verhaftet wurde. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Also Jesus sagt, dass er König ist und dass er ein Königreich hat, was aber nicht von dieser Welt ist, also was in keinem politischen, konkurrierenden Dings zu der Herrschaft von den Römern stehen würde. Wenn es nicht von dieser Welt ist, dann kann es geografisch keine Bedrohung für die Römer sein. Und er sagt auch, dass er keine Soldaten hat, die für ihn kämpfen. Und Pilatus sagt dann zu Jesus, dann bist du also doch ein König. Und in dieser Frage, die er sagt, schwingt, so wie sie geschrieben ist, sehr viel Verachtung mit. Also er sagt letztendlich zu Jesus, wenn du nicht mal ein Reich hast, was man sieht, wenn du nicht mal Soldaten hast, die für dich kämpfen, was bist du, jämmerlicher Kerl, so wie du vor mir stehst, dann für ein König. Er hält es für lächerlich, was Jesus sagt und sieht in Jesus keine Bedrohung, wenn es da keinen Widerstand gegen das römische Reich geben kann und nicht mal Soldaten da sind, die gegen sie kämpfen könnten. Und Pilatus, Jesus sagt dann, du sagst es, ich bin ein König. Dazu bin ich geboren. Ich bin gekommen, um der Welt die Wahrheit zu bringen. Wer die Wahrheit liebt, wird erkennen, dass meine Worte wahr sind. Und Pilatus fragt dann, was ist Wahrheit? Pilatus findet den Anspruch, den Jesus von sich selber macht und Jesus von sich selber hat, lächerlich. Für Pilatus war Wahrheit die Kraft und die Macht von Soldaten, von Heeren, war Wahrheit die politische Macht. Wahrheit war für ihn das römische Reich. Und Jesus hat für ihn von etwas gesprochen, was er gar nicht greifen konnte und womit er nichts anfangen konnte. Und deswegen war Jesus, für ihn sah er in ihm keine Bedrohung. Und er geht dann raus zu den Leuten und sagt zu ihnen, er ist keines Verbrechens schuldig. Ihr habt doch den Brauch, mich jedes Jahr zum Passafest um die Freilassung eines Gefangenen zu bitten. Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freilasse? Aber sie schrien, nein, nicht diesen Mann, sondern Barabbas. Barabbas war ein Verbrecher. Pilatus hat gehofft, dass die Menschen Jesus freilassen würden, weil er selber wusste, dass es eigentlich nichts gibt, woran Jesus schuldig ist. Aber die Menschen wurden angestachelt von den religiösen Leitern und haben anders entschieden. Und die Bibel sagt an anderen Stellen, dass Barabbas jemand war, dem Diebstahl, Aufruhr und Mord angehängt wurden. Also Barabbas war derjenige, der schuldig war und der die Todesstrafe verdient hätte. Aber stattdessen wird er freigelassen und Jesus, der keine Schuld hat in seinem Leben, kommt ans Kreuz und stirbt. Die Juden damals, die haben geglaubt, wenn der neue, verheißene König kommt, dann wird er uns von der Unterdrückung befreien. Er wird uns von der Unterdrückung der Römer befreien. Aber stattdessen ist Jesus durch die Macht und durch die Herrschaft und durch die Hand der Römer gestorben. Und es sah so aus, als hätte nicht Gottes Herrschaft gesiegt, sondern die Herrschaft der Römer. Aber wir wissen, wir haben die ganze Bibel, wir wissen, dass Jesus nicht tot geblieben ist, sondern dass er vom Tod wieder auferstanden ist und den Tod besiegt hat. Und all die Verheißungen, die im Alten Testament gegeben werden, wozu der neue König gekommen ist, wozu der verheißene Retter gekommen ist, dass er gekommen ist, um zu befreien, um Rettung zu bringen, um Frieden zu bringen, um Gerechtigkeit und um Heilung zu bringen, dass all diese Verheißungen ein viel, viel größeres Maß hatten, als die Menschen damals angenommen hatten. Dass Jesus nicht gekommen war, um von einer politischen Macht zu befreien, sondern dass er gekommen war, um die größte Macht zu besiegen und um uns von der größten Macht zu befreien, die in unserem Leben regieren kann. Um uns von der Wurzel allen Bösens, von den schlechten Dingen, die in unseren Herzen sein können, von den schlechten, von den negativen Stimmen, die in unserem Leben sein können, die Macht einnehmen über uns, dass er das besiegt hat am Kreuz. Und da, wo im Alten Testament war dieses Ding, dass die Menschen Opfer bringen mussten, weil sie nicht würdig und nicht fähig waren, unter Gottes Herrschaft zu leben, ist es wie so, als dass Jesus jetzt ein für alle Mal ein Opfer bringt und den Preis bezahlt, um dich und mich würdig zu machen, Teilhaber von Gottes Herrschaftsreich zu sein. Er macht uns würdig, Teilhaber zu sein, aber auch durch die Liebe, die er uns gegenüber zeigt und die Demut, die er zeigt am Kreuz, macht er uns fähig und gibt uns Kraft, dasselbe in unserem Leben wiederzuspiegeln und das Böse in unserem Leben durch Liebe und durch Demut zu besiegen. In dem Wissen, dass wir von Jesus geliebt sind, können wir Anfechtungen in unserem Leben, können wir negativen Stimmen in unserem Leben, können wir Versuchungen, die da sind, widerstehen, weil dieselbe Kraft, die in Jesus war, als er vom Tod wieder auferstanden ist und diese Macht besiegt hat, die lebt in uns, wenn wir an Jesus glauben. Und wir haben die Macht, diesen Versuchungen zu begegnen und zu besiegen, weil er in uns lebt. In Kolosser 1, 13 bis 14 steht, denn Jesus hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich des geliebten Sohnes versetzt. Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft und uns alle unsere Schuld vergeben. Jesus ist als König gekommen und hat den Tod besiegt. Jesus ist gekommen, um zu befreien. Jesus ist gekommen und hat den Preis bezahlt und macht uns würdig und fähig, Teilhaber seines Herrschaftsreiches zu sein. Er lädt uns ein, sein Königreich, das, was er sich gedacht hat, seine Rahmenbedingungen, damit zu bauen und mitzugestalten und sein Reich, sein Willen auf dieser Erde zu verbreiten. Wir können Jesus ähnlicher werden und so wie er in der Liebe und in der Demut, die er hatte, das Böse mit Gutem überwinden. Letztendlich ist Jesus gekommen, um Gottes Herrschaftsreich, das von Anfang an von der Welt bestand, wiederherzustellen. Die Bibel verspricht uns, dass eines Tages Jesus wiederkommen wird und dass sein Königreich, dass er als vollkommener König kommen wird, dass er seinen Herrschaftsplatz über dieser ganzen Welt wieder einnehmen wird und sein Königreich neu aufrichten wird. Und Jesus hatte gesagt, dass es, als er auf die Erde gekommen ist, hat es schon angefangen zu passieren, weil eines Tages wird Jesus als vollständiger König wiederkommen und vollständig diesen Platz einnehmen. Und er lädt uns ein, Teilhaber von seinem Königreich zu sein. Er lädt uns ein, unter seine Herrschaft zurückzukommen. Wenn wir versuchen, unter Gottes Herrschaft zu leben und unter seinen Rahmenbedingungen zu leben, dann gibt es in unserem Leben Dinge, die versuchen, den Platz von Gott einzunehmen. Dinge in unserem Herzen, Dinge, Stimmen in unserem Umfeld, oder materielle Dinge, die versuchen, Gottes Platz einzunehmen. Und wir haben immer wieder die Aufgabe, dem entgegenzugehen, indem wir Gott wieder neu an erste Stelle setzen. Wir haben am Anfang, während der Lobpreiszeit, hatten wir davon geredet, dass wenn wir Gott anbeten, dann ist es so, dass wir Gott wieder neu Raum geben in unserem Leben und dass wir ihn wieder neu bewusst an erste Stelle setzen. Und indem ich mich anfange, mit Gott zu beschäftigen, von ihm zu reden, von ihm zu lesen, mit anderen über ihn zu reden und mich mit seinem Willen zu beschäftigen, fängt das an, wieder mehr Raum in meinem Leben einzunehmen. Gott kann mir plötzlich viel mehr an Situationen im Alltag begegnen. Der erste Schritt kann sein, dass ich Gott neu bewusst als König einlade und dass ich ihn anbete als den, der er ist, den König aller Könige. Dass ich sage, Gott, du sollst König in meinem Leben sein. Du sollst Herrscher in meinem Leben sein. Ich will unter deinem Herrschaftsbereich leben und alles, was Platz eingenommen hat, wo eigentlich du sein solltest, alles, was mich beherrscht in meinem Leben, wo ich merke, dass es nicht gut ist, sollst du wieder neu den Platz einnehmen. Ich will dich anbeten, ich will dich ehren mit allem, was ich bin und mit allem, was ich habe. Lass uns mal zusammen aufstehen. Ich denke, Gott bewegt gerade in einigen von uns Dinge in unserem Herzen oder in unserem Alltag, wo wir merken, dass es nicht gut ist, dass es so viel Raum und so viel Macht in unserem Leben eingenommen hat. Dass es so sehr unser Denken bestimmt, unser Verhalten bestimmt, dass die Folgen, die da rauskommen, merken wir, dass die nicht gut sind, nicht gut für uns selber und nicht gut für andere. Aber egal wie sehr wir selber versuchen, würdig und fähig zu sein, wir kriegen es nicht hin. Aber wir können Gottes Namen über diesen Lebensbereich aussprechen und sagen, Gott, ich bete dich als König an. Ich bete dich als König an in meinem Leben. Ich bete dich als König an in diesem Bereich. Und ich möchte, dass du alle Macht hast und dass du alle Herrschaft hast und dass dein Wille in meinem Leben und in diesem Lebensbereich geschieht. Wenn dich das betrifft und du da eine Sache hast gerade, wo du merkst, das ist dran, da Gott neu an erste Stelle zu setzen, dann will ich dich einladen, ganz bewusst das nächste Lied, was wir jetzt zusammen singen, Gott damit anzubeten und ihn anzubeten über diesem Lebensbereich. Ihm zu sagen, dass er König ist, er ist der Einzige, der würdig und fähig ist, aber er hat den Preis bezahlt, damit du würdig und fähig bist. Und er ist es wert, dass wir ihn anbeten und dass wir ihm Ehre geben. Indem wir das aussprechen, machen wir den ersten Schritt, dass er wieder mehr Raum einnehmen kann.